Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Schalke verliert 0-2 beim VfL Bochum. Es war kein schöner Tag für Schalke und Schalke-Fans. Wir haben Redebedarf. Wir reden über das Spiel. Wir sagen, was gerade nicht so gut läuft, was besser laufen muss. Wir gucken aber auch mal auf die Transferseite, auf die möglichen Ab- und die möglichen Zugänge. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
So, da müssen wir jetzt durch. Schalke Talk in 1904 nach dem Bochum-Spiel, das 0-2 ausging, ihr wisst es alle, war kein schöner Tag für Schalke, aber wir wären nicht der Schalke Talk, wenn wir nicht auch über solche Spiele reden würden, und zwar in aller Ausführlichkeit. Heute mit mir im Studio Sinan Schatt von der WAZ Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Und der Mann hat Redebedarf, hat er vorhin schon angekündigt. Andi Ernst, auch von der WAZ.
Ja, Glück auf, ihr nicht, also...
Naja, aber du hast damit schon, den Ton gesetzt für die Runde. Bochum, Schalke 0-2. Ich glaube, so schön wär's, ne? Bochum, Schalke 2-0. Wir legen los. Die 19:04 Minuten, die starten jetzt.
Dann schieß mal los.
Dann schieß mal los, Andi. Rede mal.
Guckt ihr mich jetzt hier an? Ich habe wahrscheinlich 2 Kaffee zu viel getrunken im Gegensatz zu euch, wa?
Ja, vielleicht zur Erklärung. Normalerweise treffen wir uns hier ganz kurz vorher und sprechen uns nochmal ab, welche Themen hast du so? Und Andi sagte, oh, über das Spiel, da habe ich einiges zu sagen. Jetzt
also
bin ich gespannt.
Ich komme einfach jetzt erstmal nur mit Fakten. 6 schlechte Spiele hintereinander, 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. 6 Gegentore in 4 Spielen. Die Abwehr steht nicht mehr in der Formtabelle der zweiten Liga über die letzten Spieltage hinweg. Platz 14. Also wir zeichnen morgens um 11 Uhr auf. Deswegen wissen wir nicht, ob die Tabellenführung weg ist oder nicht. Aber es besteht die theoretische Möglichkeit, dass Schalke die Tabellenführung verliert. Also wenn das jetzt nicht Redebedarf ist, dann weiß ich auch nicht. Oder?
Dann fangen wir mal an. Woran lag es für dich? Was war der Hauptgrund, dass Schalke das Spiel gestern verloren hat?
Erste Halbzeit vollkommen verrissen, schwache individuelle Leistung und ein taktisches Experiment, das nicht aufgegangen ist, weil die Profile teilweise nicht zu diesem taktischen Experiment passen. Mhm. Also Miron Muslic hat nicht auf eine Dreierkette gesetzt, sondern auf eine Viererkette und das ist einfach nicht aufgegangen.
Zum ersten Mal diese Saison.
Zum ersten Mal in dieser Saison, und es ist halt klar, dass Felipe Sanchez ist einfach kein linker Außenverteidiger. Nikola Katic hat seine Stärken als zentraler Mann in einer Dreierkette, das ist auch völlig klar. Ja, und das zentrale Problem der ersten Halbzeit war, dass der VfL Bochum es mehr oder weniger mit einem taktischen Mittel versucht hat, einfach den Ball nehmen und auf die Schalker rechte Seite schlagen, weil da war Gerrit Holtmann, und der hat Timo Becker und jeden anderen einfach in der ersten Halbzeit jedes Mal überlaufen. Mhm. Der hatte selber 3 oder 4 Abschlüsse und hat beide Tore halt vorgelegt, und damit ist Schalke halt gar nicht klargekommen. Holtmann war auch so überpaced, dass der zur Halbzeit raus musste, was dann die zweite Halbzeit ein bisschen besser gemacht hat. Und zur Wahrheit gehört auch, das will ich jetzt hier natürlich nicht verschweigen, Schalke hatte so 1-2 Punkte im Spiel, wo Schalke in das Spiel hätte zurückkehren können. Aber da fehlt dann mittlerweile das Glück, das in der Hinrunde nicht
genau,
da war, kommen wir gleich zu.
Nochmal ganz kurz zurück, die Viererkette war ja kein Experiment, weil Muslic gesagt hat, oh, wir machen mal Viererkette, sondern die war halt der Not geschuldet, ne?
Ja und nein. Du hättest trotzdem das alte System weiterspielen können. Hättest du wirklich, das Personal wäre im Prinzip da gewesen, du hättest Valentovic für die rechte Seite gehabt, Porat für die linke Seite. Jetzt haben wir Porat vor einer Woche kritisiert, sagen wir mal so, nach dem Kaiserslautern-Spiel. Deswegen ist es okay, ihn mal rauszulassen. Du kannst diese Entscheidung treffen für eine Viererkette, ja. Aber er hat die ganze Saison im Prinzip nur Dreierkette spielen lassen. Die Spieler haben halt auch anklingen lassen, dass sie es nicht so oft im Training eingeübt haben. Und ich meine, mit 4 Innenverteidigern ist Deutschland fast Weltmeister, hat Deutschland überwiegend bei der WM 2014 gespielt, die erfolgreich war, aber das ist gestern,
Der Vergleich hinkt ein bisschen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte aber an dem Punkt nochmal einwerfen. Du hast ja völlig zu Recht gerade angeführt, dass in den vergangenen Wochen bereits die Defensive, die in der Hinrunde ja so bärenstark war, schon ins Wanken geraten ist. Sprich auch unter dem eigentlichen System mit Dreierkette und Schienenspielern. hat es in den letzten Wochen nicht so gut funktioniert. Deswegen reagiert Miro Muslic in diesem Spiel. Er bringt Timo Becker auf der Außenposition rein, der, wie Muslic ja selber sagt, seinen Rhythmus noch nicht gefunden hat. Das konnte man auch ziemlich eindeutig sehen in den Laufduellen gegen Holtmann auch. Insofern kann ich sogar ganz gut verstehen, dass man als Coach dann versucht, ein bisschen was umzustellen, wenn du 3-4 Spiele hintereinander merkst, deine Abwehr gerät ins Wanken. Zu den Gegentoren, die du aufgezählt hast, müsste ja eigentlich noch 2 bis 3 hinzugezählt werden, die Karius alleine gegen Berlin verhindert hat. Sprich, die Abwehr hat ja schon in den letzten Wochen nicht gut funktioniert.
Genau, es kommen ja auch individuelle Fehler dazu. Absolut. Auch wenn Schalke in der zweiten Halbzeit hätte zurückkehren können, zur Wahrheit gehört hat auch, dass Schalke Bochum 2 Riesendinger noch geschenkt hat. Ne?
Ja.
Elfhausis Rückpass, der dieses Missverständnis, dann läuft ein Bochumer Spieler aufs Tor zu und Eiern rutscht aus als letzter Mann, dann läuft wieder ein Bochumer allein aufs Tor zu. Was Katic dann mit so einer Mega-Grätsche dann noch verhindert. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass Schalke Bochum in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt hat. Da hätte es auch noch, gab es auch noch den einen oder anderen Konter. Aber ich gebe dir natürlich im Prinzip recht. Und ich komme dann auf ein Zitat zurück, glaube ich, von Ron Schallenberg nach dem Braunschweig-Spiel, der natürlich auch sagte, es ist ja schon so, dass die Gegner hatten jetzt 14, 15 Spiele Zeit und haben Schalke jetzt natürlich auch so ein bisschen entschlüsselt. Und du siehst halt genau, wie die Gegner es machen, Diagonalbälle auf Außen. So, Kaiserslautern, Thorsten Lieberknecht, vor einer Woche hat das gesagt, wir wollten möglichst wenig durch Zentrum spielen, sondern haben es einfach mit diesen Diagonalbällen immer über die Außenposition versucht, erfolgreich. Und was macht Bochum? Spielt entweder lange Bälle oder Diagonalbälle auf Außen. Schalke kann es wieder nicht verhindern. Ne? Das ist also jetzt ein Muster erkennbar, dass die Gegner natürlich die Schalker Schwächen erkannt haben und genau wissen, wie man es macht. Schalke hatte gestern über knapp 60% Ballbesitzzahl, müsste ich mir jetzt nochmal angucken. Ja, da siehst du einfach genau, ja, da passiert halt noch zu wenig. Es ist gestern nach vorne mehr passiert als in den Spielen zuvor. Richtig. Auch in der ersten Halbzeit hatte Schalke ein ganz dickes Ding mit Valentovic nach gutem Pass von Karaman. Also da gibt es schon mehr Chancen, aber halt auch nicht 10 Chancen, sondern 3. Immerhin 3, das sind schon 3 mehr als in Berlin, aber halt auch nicht 10. Aber da geht es in dem System theoretisch ein bisschen bergauf. Aber jetzt die Defensive, die Stärke war jetzt
welche? Ja, wobei viel auf, also richtig. Völlig richtig, die Defensive wackelt im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Auffällig ist dabei aber ja, dass das Kollektiv anders verteidigt als in den ersten 10, 12 Spielen, wo du den Gegner, jeden Gegner immer sehr früh schon unter Druck gesetzt hast, damit er diese Diagonalbälle im Zweifel gar nicht erst spielen kann.
Was gestern auch sehr auffällig war, das ist in dieser Saison auch selten vorgekommen, dass der Gegner giftiger war. Das muss man ganz klar sagen. Bochum war giftiger und so gefühlt jetzt, die Zahl habe ich jetzt nicht nachgeguckt, gefühlt hat, auch echt zweikampfstärker. Die waren ein bisschen galliger. Habt ihr das jetzt nicht auch so gesehen? So? Zumindest in der ersten Halbzeit, das war vielleicht
ja,
mit
also
Heimspiel.
Kann sein.
So.
Ich kenne die Zahlen, die Statistik auch nicht. Ihnen ist aber auch natürlich der Spielverlauf extrem in die Karten gespielt. Ne? Wenn du nach 45 Sekunden so 1-0 zu Hause vor eigenem Publikum in Führung gehst gegen den Tabellenführer, dann macht das wahrscheinlich, also gibt dir das nochmal ein paar Prozent mehr.
Das ist auch anders als in der ersten Saisonhälfte. Miron Muslic hat schon in der Saisonvorbereitung im Sommer gesagt, zu seinem System gehört, dass man immer online sein muss. Immer. Von der ersten bis zur letzten Sekunde und zum ersten Gegentor hat er einfach in der PK, hat Miron Muslic gesagt, da waren wir nicht online. Wir waren einfach nicht online. Mhm. Und das ist auch in der ersten Saisonhälfte relativ wenig passiert. Weshalb man wirklich, wenn man jetzt mal ins Allgemeinere kommt, schon von einer klaren Leistungsdelle, von einer Formschwäche, ja fast sogar von einer Mini-Krise reden muss.
Genau, du hast vorhin in meinem kurzen Vorgespräch den Begriff Kipppunkt gesagt. Das heißt, du siehst es noch nicht als große Krise, aber schon einen gefährlichen Punkt,
genau,
wo es jetzt auch abkippen könnte.
Große Krise wäre definitiv der falsche Begriff dafür. Also Live-Tabelle stand
immer noch,
11 Uhr,
immer noch auf dem
ist Schalke auf Platz 1 der zweiten Liga. Da kann man jetzt nicht von einer großen Krise reden. Und ich würde trotzdem das sind 6 schlechte Spiele hintereinander, 4 Spiele hintereinander ohne Sieg. Da ist der Begriff Mini-Krise schon gerechtfertigt. Und Kipppunkt, damit meine ich, du hast jetzt ein Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten, gegen Dynamo Dresden. Spielst du jetzt wieder schlecht und gewinnst meinetwegen nicht, dann könnte die Nummer auf die andere Seite geben, weil ich eben doch glaube, dass die Hinrunde so gewisse Erwartungen geweckt hat, durch die Transfers von Dzeko und Ljubicic nochmal verschärft, dass eigentlich relativ klar ist, Schalke greift an. Schalke greift an. Und wenn du dann so in die Rückrunde startest, dann sorgt das, glaube ich, dann doch für mehr Enttäuschung, als man nach der ersten Saisonhälfte hätte glauben können.
Und genau das ist der Punkt, warum ich, also ich bin bei dir, dass es natürlich eine Formkrise ist, definitiv. Das ist ja klar, steht ja außer Frage. Und ich bin trotzdem optimistisch, vorsichtig optimistisch, gerade auch deshalb, weil ich glaube und hoffe, dass wenn Ljubicic und auch Edin Dzeko beispielsweise und möglicherweise noch ein dritter Transfer, über den wir gleich noch reden werden, sich von Tag zu Tag, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit in diese Mannschaft weiter integrieren können. Dzeko wird ja auch zu immer längeren Einsätzen dann kommen. Ich glaube, dass sich das Schalker-Spiel dann auch verändern wird.
Genau, ich will natürlich jetzt nicht nur schwarz malen, sondern auch Mut machen. Was ja auch klar ist, auf der Bank saßen gestern auch wieder drei Knappenschmiedeleihgaben, ne? Pöpperl, Kader und Dietrich. Dazu noch ein dritter Ersatztorwart, weil Muslic Shibara aus dem Kader geschmissen hat, weil er zu spät zur Mannschaftsbesprechung kam. Passte natürlich auch irgendwie zu diesem Tag, dass es diese erste richtige disziplinarische Maßnahme dieser Art gab. Und es kommen halt im Laufe der Zeit Spieler zurück.
Es kommt vor allen Dingen
Dzeko wird von Anfang an spielen bald. Das sieht man, gestern hat er eine ganze Halbzeit gespielt. Ljubicic wird immer besser reinfinden. Und dann kommen halt so, was Miron Muslic immer sehr wichtig ist für seine Strategie, ist es, nachlegen zu können in der zweiten Halbzeit. Das ist für ihn ungeheuer wichtig, weil er sagt, sein Matchplan umfasst nicht nur, wie startet seine Mannschaft, sondern wie endet seine Mannschaft. Der hat das an einem Beispiel mal deutlich gemacht, als Dylan Lennart sich schwer verletzte. So, wissen wir alle. Da hat er gesagt, er hat eigentlich, sollte er spielen, im Spiel gegen Kaiserslautern, und er hatte mit ihm klar abgesprochen, was denn seine Rolle nach der Einwechslung ist. Und da sieht man, völlig unabhängig vom Spielverlauf, plant er schon weiter. Sagt, wenn wir führen, kommst du dann da rein, dann passen wir so und so und so an. Und jetzt hat er die Möglichkeiten nicht. Mhm. Gerade einer wie Brian Lassme fehlt ihm natürlich enorm, weil Brian Lassme bringt nochmal ein Element, das dem Spiel von Miron Muslic sehr viel geben kann und gibt, wie man gesehen hat. Brian Lassme ist jetzt in dieser Saison nicht der Brian Lassme gewesen, der er vorher war. Ne? Er ist gefährlich, er macht dem Gegner wirklich Schwierigkeiten. Und das sagt Miron Muslic ja auch. Er sagte gestern ganz klar, wir schlagen zurück, und bezieht sich dann immer drauf, es kommen jetzt sukzessive die Spieler zurück. Vitali Becker ist immer noch ein etwas größeres Geheimnis, was er denn jetzt genau hat. Ich habe jetzt heute gehört, es ist jetzt nicht so schlimm, dass er dann bald wieder zurückkehren kann. Man sieht, dass die beiden Außenverteidiger fehlen, schmerzt enorm, also Becker und Gantenbein, ne?
Naja, mal ganz banal, kommt Kurucay nächste Woche zurück, ne? Ja, nach einer Körpersperre abgesessen, sehr wichtiger Faktor.
Ganz genau. Und dann hinten so, dass du jetzt sagen kannst, du spielst gegen Dresden, würde ich jetzt mal prophezeien, eine Woche vorher sowieso mit Kurucay in der Abwehr, und du spielst halt mit Edin Dzeko vorne im Sturm. Und dann, du spielst mit Edin Dzeko von Anfang an. Jetzt muss man nochmal sagen, man sieht ja, was der kann. So, ne? Also gestern auch Ballannahme, Ball mitnahme, da muss den Ball halt nur kriegen, ne? Mhm.
Wir haben vorhin mal auf den Spielplan der nächsten Wochen geguckt. Ich sag mal, die, ohne jetzt überheblich zu klingen, aber die ganz dicken Brocken, die haben wir jetzt hinter uns, ne? Also mit Berlin, mit Lautern, mit Bochum. Vorerst, natürlich. Jetzt die nächsten Spiele, zu Hause gegen Dresden, auswärts in Kiel.
Kiel, ja.
Genau. Und dann kommt, glaube ich, Magdeburg.
Ja, und dann,
wie gesagt,
Greuther führt.
Genau, ohne arrogant zu klingen. Sollte jetzt nicht ganz die gleiche
Fallhöhe sein. Also drei der vier nächsten Gegner sind Abstiegskandidaten, und da hast du dann wirklich die Chance, den Turnaround zu schaffen. Und deswegen ist mir wichtig in dieser Folge dann auch, jetzt nicht nur wirklich, ich habe Redebedarf und hau drauf, sondern dann auch zu sagen, es gibt dann eben die Tendenzen, dass du wirklich, die Gegner werden schwächer, du hast wirklich zwei Heimspiele, Leute kommen zurück, die Zugänge sind besser eingespielt, sodass es schon funktionieren kann.
Und ganz entscheidend in solchen Phasen in einer Saison ist ja immer die Mentalität der Mannschaft, des Trainers und des Umfeldes, ne? Kommt Unruhe rein, wird man nervöser, sodass individuelle Fehler sich im Spiel häufen und zu Gegentoren führen? Diesen Eindruck habe ich nach wie vor nicht. Ja, individuelle Fehler gibt's. Also LVUSI zum Beispiel hat mir gestern ungewöhnlich viele individuelle Fehler fabriziert. Nicht nur er, aber er ist mir besonders aufgefallen. Und trotzdem glaube ich, dass die Gesamtmentalität, die Ruhe, die dieser Verein seit der Übernahme von Baumann und Muslic hat, dass sie nach wie vor da ist. Ne? Und ich deswegen.
Ja, und gestern muss man, ich will so auf den Punkt Glück nochmal zurückkommen. Ne? Gestern hätte Schalke halt dreimal ins Spiel zurückkehren können. Wir reden von einer Chance für Valentovic in der ersten Halbzeit, allein vorm Tor, schießt Zentimeter vorbei. Dann reden wir von Karaman in der 3-gegen-1-Situation, kann links auf Dzeko spielen, aber noch viel mehr rechts auf Gomis. Gomis läuft schräg allein aufs Tor zu. Ja, und dann das aberkannte Tor.
Das aberkannte Tor. Ich glaube, das war. Wir auch noch kurz da drüber wollten reden. Wir noch drüber reden. Also, wir hatten zwei aberkannte Tore. Das zweite ist relativ unstrittig. Ja. Das war.
Dzeko mit der Hand.
Dzeko mit der Hand.
Unglücklich, aber man macht genauso unstrittig.
Genau. Aber bitte, was ist denn mit dem VAR los? Also,
ja, beziehungsweise. Nein,
es ist, Quatsch. Es ist das zweite Tor, das Schalke auf die Art und Weise aberkannt worden ist. Wir erinnern uns, Preußen-Münster auswärts 0-0. Da gab es auch eine Ecke und der Torwart von Preußen-Münster hat sich den Ball direkt reingeknallt. Und Mika Walentowicz stand direkt richtig vor ihm und hat ihn nicht mal berührt. Also das war ein ganz klares Tor. Und gestern, die Szene für diejenigen, die es nicht gesehen haben, Fausi zieht eine Ecke direkt aufs Tor. Das wird heutzutage ja gerne gemacht, weil dieser 5-Meter-Raumschutz gilt nicht mehr. Ne? Das heißt, du siehst genau, wie sich bei fast allen Profivereinen sehe ich das inzwischen, dass die ganzen 1,90-Schränke stehen alle beim Torwart. Versuchen den nicht zu behindern und die Ecke wird direkt in den 5-Meter-Raum geschlagen und ja, dann gucken wir, was passiert. Genauso ist das gestern passiert. Katic und zwei Bochumer Innenverteidiger stehen bei Timo Horn, dem Bochumer Torwart, und Timo Horn versucht mit der Hand zu Katic zu kommen und quasi von Katic Kopf und seiner Hand springt der Ball ins Tor, Schiedsrichter pfeift offensiv faul. So, man sieht genau, dass natürlich ist es ein Gerangel, wenn, das sind ja dann inklusive Timo Horn, 4 1,90-Schränke, die da standen. Man sieht, dass Timo Horn den Ball nicht mit seiner Hand nicht zum Ball kriegt, aber auf der anderen Seite hat Katic jetzt, also er hat jetzt nicht faul gespielt, meiner Ansicht nach. Und wenn er nicht faul spielt, dann muss das so eine, Tor ganz klar zählen.
Die Szenen kommen in jedem Spiel gefühlt 20 Mal vor. Das ist albern.
Also ich mache das mal ganz deutlich, ne? Das ist natürlich ein Tor. Das Ding darf nicht und vor allen Dingen darf es nicht abgepfiffen werden. Ja, die Schiedsrichter warten mittlerweile gefühlte Minuten bei Abseitssituationen, wo die wirklich, also die ein Blinder sieht, weil die schon 10 Meter im Abseits stehen, da warten sie Minuten, bis sie abpfeifen. In dem Fall, wo zwischen dem vermeintlichen Foul und dass der Ball die Linie überquert, da vergeht keine Sekunde und da pfeift der schon. Wie nervös war der Schiri da bitte? Was soll der Mist?
Also wir haben danach mit Loris Karius gesprochen, der wirklich aufgebracht war und das lag nicht zwingend an der Leistung, die er sogar als okay bezeichnet hat, sondern das lag daran, dass er bei den Schiedsrichtern die einheitliche Linie vermisst.
Ja, genau,
und da hat er gesagt, das ist eine Frechheit. Sagt er, in der ersten Halbzeit gab es eine ähnliche Szene bei ihm. Und er sagte, da standen bei ihm drei Leute und er musste gefühlt mit denen wresteln, um irgendwie an den Ball zu kommen. Nicht abgepfiffen. Zweite Halbzeit wird das Bochumer Tor abgepfiffen. Und kurze Zeit später gab es eine Ecke für Bochum. Sagt er, original die gleiche Szene bei mir. Und noch viel, also ich glaube sogar, er sagte viel weniger als in der ersten Halbzeit theoretisch, wird dann auf einmal abgepfiffen. Dachte, es gibt keine klare Linie und zu dieser 5-Meter-Raum-Regel sagt er, legt fest, entweder alles ist erlaubt oder nichts ist erlaubt.
Selbst mit dem alten Schutz des Torwarts war das gestern von Katic kein Foul. Katic geht Horn nicht an. Wenn Horn in Katic reinspringt und den Ball nicht trifft, ist er selber schuld.
Ja. Ja, kann man. So, dann reden wir davon, um wieder den Faden aufzunehmen. Dann steht es 2-1 und hast nur eine halbe Stunde zu spielen und hast Edin Dzeko im Sturm, ne? Das ist dann noch was anderes.
Ja. Okay, machen wir einen Haken unter Spiel. Nächste Woche, 13 Uhr Samstag, Dynamo Dresden zu Hause, wird es hoffentlich besser laufen. Bis dahin könnte Schalke um einen Spieler reicher sein.
Mindestens einen Spieler. Das Transferfenster ist noch bis morgen geöffnet. Wir werden natürlich das begleiten mit einem Live-Ticker, glaube ich. Also jetzt, ich habe noch nicht mit Robin Haag gesprochen, aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wir einen machen. Also auf jeden Fall zwei Bewegungen gibt es aller Voraussicht nach. Und zwar, ich weiß, also keiner von uns wusste genau, wie man ihn ausspricht.
Versuch's mal.
Adil Aouchiche.
Klingt gut.
Vielleicht.
Ja, Aouchiche.
Ein offensiver Mittelfeldspieler kommt. Also Spieler und Verein sind sich da einig. Das Problem ist, also Spieler und Schalke, das Problem ist so, der hat so eine etwas komplizierte Konstruktion. Er steht bei Sunderland unter Vertrag und ist aktuell an Aberdeen ausgeliehen. Das heißt, da muss erst die Leihe gelöst werden und dann muss er wieder neu mit Schalke und das ist dann ein bisschen komplizierter, aber der wird kommen. Den kennt
Miro Muslic aus England, ne?
Sicher, ja, aber es ist jetzt kein klassischer Muslic-Transfer, sondern das ist so die erste Empfehlung des neuen Kaderplaners, Maximilian Nüftel. Muslic kennt ihn deshalb, weil er mal gegen ihn gespielt hat. Aouchiche war in der vergangenen Saison an Portsmouth ausgeliehen in der englischen zweiten Liga und da hat er gegen Miron Muslic und Plymouth gespielt. Boah, so viel.
Ein Featherstone.
Und daher kennt er ihn. Es ist ein offensiver Mittelfeldspieler und das ergibt, wird dann viele taktische Möglichkeiten freimachen. Da würde ich dann fast sogar sagen, dass so einer wie Schallenberg dann mal bangen muss. Denk mir dran, Ljubicic ist gelernter Sechser und wenn du dann offensiven Mittelfeldspieler holst, dann kannst du da ganz anders umstellen.
Ja, ich meine, mehr als 11 Spieler darfst du nicht aufstellen.
Das genau, ist, und das ist dann mal ganz interessant. Ich bin gespannt, ob noch ein Stürmer kommt.
Glaubst du?
Ja, als Ergänzung für Dzeko kann ich mir schon vorstellen.
Und auch auf die Lastenverletzung bezogen.
Weil, und auf Højlund wird er immer noch nicht zurückkommen. Ja. Edin Dzeko muss man auch mal sagen, der wird jetzt nicht die letzten 14 Spiele 90 Minuten durchspielen. Ne?
Ja, klar.
So, und wenn Dzeko sich mal irgendwann verletzt und mal ein Spiel ausfällt oder so, dann und du hast dann keinen Silla mehr in der Hinterhand. Gomis haben wir gesehen, das funktioniert jetzt noch nicht so richtig. Ne? Der hat jetzt Chancen bekommen, die er nicht genutzt hat. Also meiner Ansicht nach, muss man ehrlich sein.
Ich finde, der ist gestern ins Spiel sogar noch einigermaßen ordentlich gestartet und ja, aber dann rapide abgebaut.
Da steht teilweise ein Ding, wo er im Prinzip über den Ball tritt.
Also ein Geld für einen Stürmer wäre da als Vorgriff auf den Sommer, wenn man dem Spieler zutraut, auch theoretisch Bundesliga spielen zu können. Du musst ja einmal bedenken, Edin Dzeko spielt nicht zwingend, auch in der kommenden Saison für Schalke, ne? Sein Vertrag gilt nur bis Saisonende und dann, wenn du hast Silla nicht mehr, Gomez weiß ich jetzt nicht, ob der Bundesliga tauglich wäre, hättest Dzeko da nicht mehr, dann könntest du jetzt schon mal theoretisch einen aufbauen. Aber wenn Schalke einen findet, könnte nur ein Stürmer kommen. Abgabenseite, Mauro Salazar steht von der Leihe, war gestern weder im Profikader noch im U23-Kader. So die Spur, von der ich gerade gehört habe, die geht eher so in Richtung Portugal.
Und auf dieser Note beenden wir das, oder? Wir sind über der Zeit. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr runtergezogen. Unser Ziel war es eigentlich, dann so ein bisschen das Positive aufzuzeigen und nicht vollkommen draufzuhauen. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ja. Insofern, wir sehen uns am kommenden Wochenende wieder nach dem Dresden-Spiel.
Nach dem Dresden-Sieg, also Schalke-Sieg über Dresden.
So ist richtig. Das meinte ich auch. Wünschen wir euch trotz allem noch eine schöne Woche. Bleibt zuversichtlich. Macht's gut, Glück auf.
Tschüss.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.